ARD Sounds.
Servus, herzlich willkommen und Frage an Jean Ziegler. Haben Sie sich heute schon über den Kapitalismus geärgert?
Natürlich. Die Welt ist total absurd. Sie wissen alle, 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren. Und derselbe World Food Report, derselbe Bericht, der die Opferzahlen gibt, der UNO-Spezialorganisation, die von niemandem bestritten werden, links, rechts, von niemandem bestritten werden, derselbe World Food Report sagt, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, problemlos 12 Milliarden Menschen ernähren könnte. Praktisch das Doppelte der Weltbevölkerung. Fazit: zum ersten Mal in der Geschichte der Menschen gibt es für den Hungertod keine Fatalität mehr und auch keine Ausrede. Ein Kind, das jetzt am Hunger stirbt, wird ermordet. Und bevor wir mit der Diskussion zu Ende sind, sind viele Kinder gestorben.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Achim Bogdan im Gespräch mit
Jean Ziegler, langjähriger UN-Sonderberichterstatter.
Ja, hallo Herr Ziegler, es ist uns eine große Ehre, dass Sie da sind. Schön, dass Sie zu uns gekommen
Nein,
sind.
Nein, ich danke für die Ehre, die ist für mich.
Und wir sind ja schon mittendrin. Da habe ich auch schon die ganze Wut und auch die Motivation gehört, warum Sie kämpfen, auch mit 84 so eisern dabei sind, sich zu wehren.
Weil wir so unglaublich privilegiert sind, Sie auch. Ich meine, erstens sind wir weiß. 13% der Menschheit ist weiß, war nicht mehr als 13%. Die Weißen, die beherrschen seit 500 Jahren den Planeten. Wir kommen aus demokratischen Ländern, Sie aus Deutschland, die lebendigste Demokratie dieses Kontinentes mit den garantierten Menschenrechten, mit dem Grundgesetz, mit der Freiheit, der Selbstbestimmung. Ich aus der Schweiz. Die Schweiz ist zwar ziemlich korrumpiert, nicht nur ziemlich, sondern sehr korrumpiert. Wir leben unter der Bankenoligarchie und das ist eine fürchterliche Mafia-Organisation. Aber es ist eine Demokratie seit 750 Jahren, also mit den garantierten Rechten auf Meinungsfreiheit. Unter uns sind gut genährt, haben keine Angst vor dem nächsten Tag, wie kann ich weiterleben und so weiter. Die größte Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten leben ja nicht wie Menschen. Die leben in der Angst vor dem nächsten Tag. Freiheit gibt es für einen Zuckerrohrabschneider in Nordostbrasilien ja nicht. Der hat eine Lebenserwartung von 47 Jahren, Würmer im Magen und weiß nicht, wie er seine Kinder am nächsten Tag noch einmal ernähren kann. All dem entgehen wir wunderbarerweise, sind also unglaublich privilegiert.
Herr Ziegler, Sie haben das tatsächlich ja auch mit eigenen Augen gesehen. Sie waren lange Jahre für die UNO als Sonderberichterstatter im Kampf gegen den Hunger tätig. Das heißt, Sie sind auch in diese Länder gekommen und haben das mit eigenen Augen gesehen.
Natürlich. Ich war seit 2008 der erste UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. Wie kann das Recht, das Menschenrecht auf Nahrung realisiert werden? Was sind die Maßnahmen, welche getroffen werden müssen und so weiter? Und da habe ich natürlich die Bestandesaufnahmen machen müssen in der Mongolei, in der Sierra de Chocotan, in Guatemala, in den Kanisterstädten von Bangladesch, in den Smoky Mountains, von Manila, im Niger, in der Savanne vom Niger und so weiter. Und da habe ich Fürchterliches gesehen. Und diese Situation, die bekannt ist von den meisten Menschen, die Zugang zu Massenmedien haben, die geht in eisiger Normalität vor sich, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Und es sind Kinder wie Ihre Kinder, meine Großkinder. Was uns von den Opfern trennt, ist ja nur der Zufall der Geburt. Und dieses fürchterliche Massaker geht vor sich, ich habe es gesagt, in absoluter Normalität. Der Hunger und die Hungerkrankheit sind immer noch die größte Todesursache auf diesem Planeten. Von den 72 Millionen, die letztes Jahr den Planeten verlassen haben, sind 21% am Hunger gestorben. Und das, ich sage es noch einmal, auf einem Planeten, der zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit den Mangel, den objektiven Mangel überwunden hat, von Reichtum überquillt. Und diese totale Absurdität, die ist praktisch unerträglich. Das ist eine der schlimmsten Todesarten, die es überhaupt gibt auf dieser Welt. Der schmerzvollsten.
So, jetzt hören das sicher viele Leute am Radio und sind auch einigermaßen entsetzt, das mal so in dieser Drastik zu hören. Also das Wissen ist ja da, das haben Sie selber gesagt. Die Leute wissen, dass das passiert, aber es passiert nichts dagegen. Dann sagen Sie uns doch mal, wer wäre denn hier gefordert, Ihrer Meinung nach?
Wir sind die Mörder. Das ist der Kapitalismus, wie er heute ist. Wir leben unter der Weltdiktatur, das tönt ein wenig dogmatisch, aber es ist einfach so, wir leben unter der Weltdiktatur der Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals. Es sind nicht mehr die Staaten, es sind nicht mehr die Parlamente, es sind nicht mehr die demokratischen Organisationen, wo es sie gibt, die das kollektive Leben der Völker bestimmen. Es ist das Profitmaximalisierungsprinzip der Oligarchien. Ich möchte sie nicht langweilen mit Zahlen, aber immerhin einige. Weltbankstatistik. Letztes Jahr, 2018, haben die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne 52,8% des Bruttoweltproduktes kontrolliert. Das heißt, mehr als die Hälfte aller auf der Welt in einem Jahr produzierten Güter. Die haben eine Macht, wie es nie ein Kaiser, nie ein König, nie ein Papst gehabt hat auf diesem Planeten. Die können zwar sehr viel, also in der Pharma, in der Basler Pharma, Hoffmann, La Roche, Novartis und so weiter, da entsteht ein neues Medikament alle 3 Monate. An der Wall Street ein neues Finanzinstrument alle 2 Monate. Also dieser globalisierte Raubtierkapitalismus entwickelt eine Kreativität, eine dynamische Kraft wie kein Produktionsprozess zuvor. Die multinationalen Konzerne, die, ich sage es noch einmal ganz deutlich, die können sehr viel, aber entschwinden jeglicher normativer Kontrolle von Staaten, Gewerkschaften, Parlamenten, interstaatlichen, internationalen Organisationen und funktionieren nach einem einzigen Prinzip der Profitmaximalisierung. Und daraus entsteht eine Weltdiktatur. Die Konzerne sind stärker. Ich habe in meinem Buch «Was ist so schlimm am Kapitalismus?» genaue Beispiele, die ich selbst erlebt habe, dargestellt, wie Konzerne auch die stärksten Regierungen der Welt matt sitzen.
Das sind wir vielleicht schon bei der Frage, warum Facebook und Google keine Steuern zahlen.
Ja, aber ich möchte Ihnen ein Zitat sagen vom Buffett, der 17. reichste
Warren Buffett.
Der Warren Buffett, der ist der 17. reichste Mann der Welt mit 69 Milliarden Dollar. Und der Warren Buffett hat Folgendes dem Fernsehsender CNN gesagt, zitiert in den New York Times von 2005. Warren Buffett sagt, kann ich es auf Englisch lesen?
Bitte.
Es tönt so viel plastischer. There is class war, all right. But it's my class, the rich class, that's making war. And we are winning. Er sagt dem Journalisten, natürlich gibt es Klassenkampf auf dieser Welt, aber es ist meine Klasse, die reiche Klasse, die diesen Kampf begonnen hat. Und wir gewinnen ihn. Und das ist die Situation heute. Die Reichen, die Oligarchien beherrschen diese Welt. Und zwar werden ziemlich rasch ziemlich viel mächtiger, die Ärmen sehr viel ärmer und wird immer verheerender für den Planeten. Die Natur geht kaputt, das Klima, die Böden und zerstört die Demokratie.
Zu Gast bei Achim Bogdan.
Jean Ziegler geht keinem Streit aus dem Weg.
Ja, der Autor, Soziologe und langjähriger, auch sonderbar Berichterstatter der Vereinten Nationen in Sachen Menschenrechte und Kampf gegen Hunger in der Welt ist heute bei uns. Ja, und wir gehen jetzt einmal dahin, wo alles anfing, in den April 1934, 4 Jahre vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in Thun im Schweizer Kanton Bern. Da wird ein Junge namens Hans Ziegler geboren. Das Jean kam erst später.
Ja. Später war ich in Paris als junger Student. Ich war damals, ich bin immer noch sehr links, aber damals richtig organisiert in der kommunistischen Jugend. Und wir waren in einer Hilfsuntergrundorganisation für die algerische Befreiungsbewegung. Wir unterstützten die mit Botengängen. Ich verlor immer wieder meinen Schweizer Pass, ging an die Rue Grenelle, kriegte ich einen neuen, das ist das Gesetz. Und der alte, der half dann Verantwortlichen des FLN, eine neue Identität zu bekommen.
Das klingt ja wie eine Agentengeschichte, auch ein bisschen illegal, ehrlich gesagt.
Total illegal, aber ich war ein kleiner Trottel und ich habe keine große Rolle gespielt, aber ich war doch ziemlich nützlich. Mein Schweizer Pass, den ich immer wieder verloren habe, hat einen einigen Führern der Befreiungsbewegung geholfen, das Leben der eine neue Identität zu erhalten. Der Name wurde umgeschrieben. Und
Ihr Name hat sich auch verändert? Warum?
Und dann in dieser Organisation, so der Schutzpatron war Jean-Paul Sartre. Und da habe ich natürlich sehr nahe Sartre kennengelernt. Also ich war ein ganz kleiner Trottel und Sartre war Gott auf Erden damals. Können Sie sich gar nicht vorstellen, was das war. Ende 50er, 60er Jahren. Für sie ist das frühe Steinzeit natürlich. Das Neolithikum für sie, diese Zeit.
Pleistozän.
Pleistozän. Und die Lebensgefährtin von Sartre, das war ja Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir war nicht warmherzig. Aber Sartre war ein warmherziger Mensch. Simone war eine kalte, sehr kluge, sehr schöne Frau. Und als ich aus dem Kongo zurückkam, habe ich natürlich Sartre getroffen, wieder in Paris. Habe ihm erzählt, was ich erlebt habe und so weiter, 61. Und dann hat er mir gesagt, das müssen Sie schreiben. Für die Temps Moderne, für die, seine Zeitschrift. Und dann habe ich das gemacht, habe ich das aufgeschrieben. Das war mein erster publizierter Text. Hat mir Simone de Beauvoir diesen Text korrigiert. Und am Schluss kam sie, Hans Ziegler. Ich dachte, was ist denn das, Hans? Das ist doch kein Name. Was heißt das? Habe ich gesagt, auf Französisch heißt das Jean. Durchgestrichen Jean. Und dann kam mein erster Essay überhaupt, kam bei Gallimard in den Temps Moderne heraus. Das ist unglaublich, können Sie sich gar nicht vorstellen, was das heißt, die Temps Moderne, das war das Wort Gottes auf Erden für die Linken und wurde übersetzt und so weiter. Und so gleich, also seitdem und dank Sartre, bin ich in Spanien, in Deutschland bei Bertelsmann, ist ja auch nicht schlecht, in Japan und so weiter, werde ich von den großen Häusern publiziert, dank Sartre, Punkt.
Und zwar dank von Hans zu Jean Ziegler.
Und so jetzt heißt sie Jean.
Wir gehen nochmal zurück in Ihre Kindheit, Herr Ziegler. Wo setzen denn die ersten Erinnerungen im Leben ein? Was haben Sie da für Bilder, wenn es um den Anfang geht?
Zum Beispiel, ich bin aufgewachsen in einer sehr liebenden, bürgerlichen Familie. Meine Mutter war eine sehr temperamentvolle Bauerntochter. Mein Vater, ein Introvertierter, war Gerichtspräsident in Thun. Thun ist eine mittelalterliche Stadt am Fuße der Alpen, etwa 10 Kilometer von Dürrenmatt geboren worden und so weiter. Protestantisches Bürgertum. Und es war eine liebende Familie, Punkt. Eine Schwester. Und alle Tage fuhr ich mit meinem glitzernden Velo ins Gymnasium. Und einmal im Monat kam ich vorbei am Viehmarkt, wo Vieh verkauft wurde von den Bergbauern aus dem ganzen Berner Oberland. Die Bauern saßen dann bei Sauerkraut und Bier in den Gasthöfen da rundherum, auch vor allem im Winter. Und bei den Tieren standen vor Kälte zitternde, schlecht angezogene, Löcher in den Strümpfen, Holzschuhe, junge Knaben und Mädchen, vor allem junge. Die sogenannten Verdingkinder. Verdingkinder, das wissen Sie gar nicht, was das ist. Das ist eines der vielen Verbrechen der helvetischen Bourgeoisie. Bergbauern, die ihre Kinder nicht mehr ernähren konnten, weil sie so schlecht waren. Die verdingten, vermieteten oder übergaben diese Kinder den großen Bauern, die sie dann brauchten als Arbeitskraft, denen zwar zu essen gaben, sie oft misshandelten. Und das waren die werden ausgeschlossen auch von normaler Schulbildung und so weiter, hatten überhaupt kein Recht, haben gelitten, diese sogenannten Verdingkinder. Und da kam ich zurück zu meinem Vater und habe gesagt, was ist denn das? Das sind ja Kinder wie ich. Warum frieren die? Warum haben die Hunger? Warum stehen die draußen im Schnee? Bei den Kühen müssen die hüten, währenddem im Gasthaus
gezecht wird von den Bauern.
Gezecht wird von den Bauern und so weiter. Die Verdingkinder, wie kommt das? Und dann hat er als Richter Calvinist gesagt, mein Vater, da kannst du nichts tun, das ist schrecklich, aber das hat Gott so gewollt.
Also quasi Prädestinationslehre.
Genau das. Ich sehe, sie sind theologisch gebildet, ja. Das ist die Prädestination, das kann man nicht ändern, das ist die Ordnung der Welt. Alles, was du tun kannst, das ist das Wort, was ich am meisten gehört habe in meiner Jugend, aber ich sage es auch auf Berndeutsch, mach die Sache, mach deine Sache. Das ist alles, was du tun kannst. Studieren, Examen machen, arbeiten und so weiter. Und wenn man das einem 13-, 14-Jährigen sagt, dein Leben ist reine Reproduktion, du kannst diese Welt nicht verändern, habe ich das mein Leben vor mir gesehen wie eine Betonzelle. Studieren, groß werden, heiraten, Notar, Anwalt in Thun, Kinder machen, dann sterben und Schluss. Also diese Reproduktion, das Leben als Reproduktion, als Betonzelle-Existenz.
Und das hat Ihren Widerstandsgeist geweckt?
Das hat mich aus der Bahn geworfen. Und ich habe mich dann sehr schlecht benommen, meinen Vater beschimpft und so weiter. Und da hat es dann wirkliche Konflikte gegeben. Meine Mutter hat sehr gelitten, mein Vater natürlich auch, weil es waren liebe Menschen. Mein Vater hat nachts geweint, dann bin ich weggelaufen. Und dann begann die Pariser Zeit. Aber weil ich von diesem Protestantismus Milieu geschädigt bin bis zum heutigen Tag, verstehen Sie, Milieu geschädigt. Ora und Labora, beim Hauptbahnhof in Bern, vis-à-vis im Warenhaus Löb, auf der Fassade steht Ora et Labora, bete und arbeitest, alles dafür bist du da und für nichts anderes. Und das hat mich eben, ich sage Milieu geschädigt. In Paris habe ich in den Gemüsehallen im großen Markt nachts Kisten, Gemüsekisten geschleppt, um Geld zu verdienen. Tagsüber, trotzdem bin ich immer noch einige Stunden ans Institut d'Etudes Politiques und an die Fakultät gegangen, um zu arbeiten, weil ein Tag ohne Arbeit ist mir noch heute unerträglich. Irgendetwas stimmt da nicht, wenn das so ist.
Also die Arbeitsethik, also, die ist
hat
da.
Hat mich am Leben ja. erhalten.
Mhm. Herr Ziegler, wo kommt denn das Politische bei Ihnen her? Das Elternhaus war denn, das war ja sicher nicht so linksgestellt wie Sie.
Nein, im Gegenteil, mein Gott. Also das kam in Paris. Da bin ich glücklicherweise auf die Organisation Clarté gestoßen. Die Gruppe Clarté, das war eine Zeitschrift der Jeunesse Universitaire Communiste de France, der kommunistischen universitären Jugend Frankreichs.
Und was daran hat Sie fasziniert, an den Kommunisten?
Damals gab es den Kommunismus, also als Utopie. Und zwar nicht den drüben Kasernenkommunismus von Ostdeutschland oder den verbrecherischen, gerontokratischen Kommunismus von Moskau, sondern eine lebendige Bewegung. 25% des Wahlvolkes in Frankreich stimmte kommunistisch. Die Kommunisten hatten ein unglaubliches Prestige, weil sie in der Resistance die Hauptrolle gespielt hatten und hat diese kapitalistische Welle natürlich radikal in Frage gestellt. Und plötzlich hatte ich Antworten auf die Fragen, warum ging es für Kinder, warum regiert die Oligarchie, woher kommt die Entfremdung und so weiter. Ich hatte sogar ein kleines Prestige in dieser Gruppe, weil ich der Einzige war, der Deutsch konnte und Marx im Urtext lesen konnte.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Achim Bogdan im Gespräch mit
Jean Ziegler. Langjähriger UN-Sonderberichterstatter.
Ja, und wir haben gerade erfahren von einem jungen, streitbaren Mann aus der Schweiz, der nach Paris gegangen ist zum Jura- und Soziologiestudium in den 50er Jahren, später auch nach New York gegangen zum Studium, dann im Kongo gewesen ist und sich dort auch so ein bisschen dem Sozialismus zugewandt hat. Tja, und als Sie wieder zurückgekommen sind in der Schweiz, wie kam denn diese Wandlung bei den Leuten in der Schweiz an? Hat das die Leute verstört? Die Schweiz gilt eher also ein bisschen als bieder und konservativ.
Ja, total, total. Aber es gibt keine Ahnung, ich konnte ja nicht, weil unsere Jugend, die kommunistische Jugendorganisation zerschlagen wurde von der französischen Partei, konnte ich nicht zurück nach Paris. In der Deutschschweiz hätten sie mich standrechtlich erschossen, ganz sicher. Also nach Bern zurück oder nach Thun zurück, das ging das sicher nicht. Oder zu den Ostgoten, da in Zürich sowieso nicht. Dann ging ich nach Genf. Und da habe ich dann die Ochsentour gemacht, Assistent, Privatdozent und so weiter, bis zum Ordinarius für Soziologie. Wurde dann an die Sorbonne gewählt, als Soziologieprofessor und so weiter. Dann,
na, Sie untertreiben so ein bisschen. Sie
nein, es ist...
Sie sind ja schon ganz jung Professor geworden, also vergleichsweise wie heute. Mit 33 waren Sie schon Professor.
Ja, es gibt auch Irrtümer, die haben sich geirrt in mir natürlich. Die haben sich geirrt in mir, auch bei der UNO gab es einen Irrtum. Den Sicherheitsrat, der mich gehört. Also gut. Aber die Begegnung mit Che Guevara war entscheidend in dieser Phase meines Lebens, muss ich sagen.
Das war 1964, ja. Da war in Genf eine Weltzuckerkonferenz von der UNO, wo es um den gerechten Zuckerhandel gehen sollte. Und da war Che Guevara in der Stadt.
Es ist so, als ich in der kommunistischen Jugendorganisation in Frankreich war, zu dieser Zeit im Sommer gingen wir zu unseren Solidaritätsbrigaden, Zuckerrohr, Abschneiden in Kuba aus Solidaritätsgründen. Das machte uns nur Freude, aber das störte die Kubaner, weil das ist sehr, sehr schwierig, Zuckerrohr abzuschneiden. Und wir machten denen mehr Schwierigkeiten, als wir denen helfen.
Aber da waren Sie auch mit dabei in Kuba?
Da war ich dabei, als ganz kleiner Student, ja. Da war ich dabei und im Habana Libre, also im ehemaligen Hilton, kamen nachts häufig die verschiedenen Revolutionäre, Che Guevara, Heide, Santa Maria, auch der Fidel, auch der Raul, kamen, um mit uns zu diskutieren an den großen Holztischen über Europa, warum die Linke sich so benimmt und so weiter und so weiter. Und da habe ich auch Che Guevara gesehen, mit ihm diskutiert, also als ganz kleine Trottel natürlich. Und dann kam, was Sie vorher richtig gesagt haben, im April 1964, die erste Weltzuckerkonferenz der UNO in Genf. Und damals war die weitaus größte Haupteinnahmequelle von Kuba Rohrzucker. Kuba hatte damals kein Konsulat, keine Botschaft in Genf. Da habe ich ein Telefon erhalten von einem Perez, von einem Genossen aus Havanna, und der hat gesagt, also wir kennen dich, du bist der Einzige, den wir kennen in Genf da. Kannst du uns ein wenig helfen bei der Logistik? Transport organisieren, Hotelzimmer reservieren und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, aber ein paar Freunde, linke Freunde natürlich zusammen, Männer und Frauen, Frauen sind ja viel effizienter immer, zusammengenommen, und wir haben das organisiert. Und dann kam der Che als Delegationschef an, und ich war 12 Tage lang mit meiner kleinen Mini-Morris, schwarzen Occasionsauto, war ich der Chauffeur vom Che.
Also nicht mit einer großen Limousine, sondern mit einem kleinen Wagen haben Sie Che Guevara durch Genf gefahren.
Ja, nicht nur durch Genf, am Sonntag waren wir in Chamonix. Ich konnte
einen
noch
Ausflug gemacht auch noch.
Ja, nee, ich habe kein gutes Spanisch gehabt, jetzt kann ich gut Spanisch. Aber der Che hat fließend Französisch geredet, weil Donna Cecilia, seine Mutter, sehr, sehr frankophil war. Und er wollte Chamonix sehen, er wollte Annecy sehen, also er wollte die Städte Lyon. Da war ich mit ihm zusammen. Und am letzten Tag, als ich wusste, sie gehen am nächsten Tag auf den Zug, da habe ich meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt, Kommandante, ich will mit euch gehen. Ich will mit euch gehen. Und das Hotel war ein bescheidenes Hotel über der Bucht des Genfersees. Es war Nacht und da waren alle die Juweliere, die Reklamen der Banken und so weiter, leuchteten da über dem See. Der Che hat mich zum Fenster geholt und gesagt, siehst du die Stadt da unten? Und ich habe gesagt, ja, Kommandante, da bist du geboren, das ist das Gehirn des Monsters, da musst du kämpfen. Und hat sich mit den Rücken zugedreht, ist kalt weggelaufen, er war ein kalter Mensch. Und ich war am Boden zerstört, ich habe gedacht, der nimmt mich für einen unnützen Kleinbürger. Und das war wahrscheinlich auch der Fall. Aber er hat mir das Leben gerettet. Ich war Militärdienstverweigerer, wenn er gesagt hat, komm mit, ich wäre schon längst in einem Straßengraben in Bolivien, Guatemala, Venezuela, irgendwo verscharrt.
Und also zweitens, Ziegler, da sind wir ja froh, dass die Che nicht gefolgt sind, sondern jetzt heute noch bei uns,
all die Jahre später. Jetzt endlich beim Bayerischen Rundfunk sind sie. Und dann hat er mir noch dazu meinen Lebensweg vorgezeichnet, die Strategie gegeben, nämlich die subversive Integration. Alles, was der Revolutionär heute tun kann, in unseren hochentwickelten, arbeitsteiligen, von der Oligarchie total durchdrungenen und entfremdeten Gesellschaften, ist die subversive Integration anzuwenden. Das heißt, in die Institution einzutreten und versuchen, deren Kraft zu benutzen für die eigenen revolutionären Ziele.
So, das da haben Sie ja auch gemacht, Herr Ziegler. Sie
Universitätskarriere, Parlament, jetzt UNO.
Richtig.
Und die Bücher sind meine Waffe. Also das letzte Buch, Was ist so schlimm am Kapitalismus, das sollte doch eigentlich eine Waffe sein für die neuen sozialen Bewegungen, die Antiklimabewegung. Großartig, was da jetzt passiert. Die Hoffnung.
Also Fridays for Future.
Naja, und wie die Bewusstsein, der Aufbruch, der jetzt sichtbar wird. Karl Marx hat dem Wedemeyer geschrieben, seinem Freund Josef Wedemeyer, der Revolutionär muss imstande sein, das Gras wachsen zu hören. Und das wächst. Und der Che Guevara hat gesagt, auch die stärksten Mauern fallen durch Risse und Risse entstehen jetzt überall. Und mein Buch sollte, wenn es nützlich wäre, auch eine Waffe sein zu diesem Kampf, der jetzt wahrscheinlich weltweit beginnt. Also ich muss sagen, Georges Bernanos, ein Leitspruch, den ich mir fast jeden Tag remobilisiere, Georges Bernanos, der französische Schriftsteller, hat gesagt, Gott hat keine anderen Hände als die unseren. Entweder wir ändern diese Welt oder sonst tut es niemand. Und solange ich auf diesem Planeten bin, will ich da etwas beitragen.
Wäre das auch das, was Sie jetzt zum Beispiel Greta Thunberg und den Schülerinnen und Schülern zurufen würden für ihre Demonstrationen freitags?
Natürlich.
Gegen die Klimakatastrophe?
Das war ja unglaublich. Am 16. März, am letzten Freitag, da waren in 60 Ländern der Welt Millionen Menschen, Junge, vor allem Junge, in der Straße und haben gesagt, ihr Regierung, ihr tut nichts, das ist ein Verbrechen. Der Kapitalismus zerstört unsere Ozeane, unsere Wälder, unsere Gewässer, unsere Tierwelt, zerstört die Menschen, zerstört die Böden. Und ihr tut nichts dagegen. Dieser Aufbruch, den keiner erwartet hat, millionenfach, junge Menschen, die nicht irgendeiner Parteilinie folgen oder irgendeinem Parteiprogramm oder irgendeiner Organisation nachlaufen, die aus spontanem Identitätsbewusstsein mit allen Menschen aufstehen und sagen, so geht's nicht weiter. dieser Kapitalismus muss zerstört werden, bevor er uns zerstört. Und einer meiner fünf Großkinder, der Theo, der 16-Jährige, mit seinem Bruder, dem Kleinen, war auch dabei. Und am Abend bin ich zurückgekommen aus Kairo damals gerade. Ich bin der Jemen-Untersuchungskommission. Und wir haben getagt, Djibouti und Kairo. Und ich bin am Freitagabend zurückgekommen. Und habe ihn gesehen und gesagt, ja, was sagt denn dein Lehrer, wenn du da einfach Freitagmorgen nicht in der Schule erscheinst? Da habe ich gesagt, das ist mir egal. Und das war wahrscheinlich bei hunderttausenden Kindern in Deutschland, in Frankreich, in Amerika, in der Schweiz der Fall. Die haben gesagt, jetzt gehen wir auf die Straße.
Das hat Ihnen gefallen?
Das finde ich unglaublich ermutigend, weil es diese jungen Menschen sind, die nicht vorprogrammiert sind, die nicht im Namen irgendeiner Ideologie da losmarschieren, sondern im Namen ihres Menschseins, im Namen ihres Willens auf diesem Planeten noch leben zu können. Und der Kapitalismus muss zerstört werden.
Achim Bogdan im Gespräch mit
Jean Ziegler, ein Chauffeur für Che Guevara.
Ja, und Che Guevara war es dann auch, das haben wir gerade gehört, der ihm den Tipp gegeben hat, bekämpfe das Monster, geh in die Institutionen. Und das haben Sie ja dann auch eindrucksvoll gemacht. Sie sind erst Stadtrat geworden in Genf und dann waren Sie über mehr als 20 Jahre im Nationalrat, also im Parlament der Schweiz in Bern. Wie sind Sie denn überhaupt gewählt worden, für welche Partei?
Ich glaube, in unseren Gesellschaften ist das außerordentlich interessant. In den demokratischen Gesellschaften, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die wissen, dass sie gegen ihre eigenen Überzeugungen leben, dass es einen radikalen Umbruch braucht und nicht die eigene Kraft haben, das auch zu tun. Wie auch, wenn sie Bankdirektor sind mit 50 Jahren, eine Hypothek auf dem Haus, große Autos, Lebensstandard finanzieren müssen mit der Familie, ist es doch sehr schwierig, plötzlich zu sagen, der schweizerische Bankenbanditismus, das Blutgeld aus der dritten Welt tötet Menschen im Kongo. Da mache ich nicht mehr mit. Da muss man schon ein Held besonderer Art sein, um mit seiner eigenen privilegierten Existenz zu brechen. Aber für einen zu stimmen, der dazu aufruft, das kann man. Und von diesem schlechten Gewissen, ich habe den Ausdruck nicht so gern, von diesem gespaltenen Gewissen habe ich profitiert. Bei allen Wahlen wurde immer sehr, sehr gut gewählt worden. In Genf, also als Abgeordneter von der Republik Genf, von Genf in Bern, im eidgenössischen Parlament.
Für die Sozialdemokraten
in
der Schweiz.
Ja, die sind ja komplett verkommen jetzt. Mhm. Also, es gibt es ja nicht mehr in Europa. Aber
bekannt geworden sind Sie, Herr Ziegler, unter anderem auch durch Ihre Kritik an Ihrem Heimatland, der Schweiz. Sie haben da 1976 ein millionenfach verkauftes Buch geschrieben über die Schweiz. Was war das für ein Buch?
Die Schweiz über jeden Verdacht erhaben. 27% aller Offshore-Vermögen, also aller Vermögen, die jenseits ihres Ursprungslandes entstanden sind, werden in der Schweiz verwaltet. Die Schweiz hat überhaupt keinen Rohstoff, ein wenig Wasser, das von den Bergen fällt.
Und Toblerone.
Und Toblerone. Es gibt keine Rohstoffe. Das Rohstoff ist das fremde Geld, und zwar woher es auch immer kommt.
Das kann man ja auch eindrucksvoll in der FIFA sehen, die auch ihren Sitz in
der
Schweiz hat.
Natürlich, klar. Steuerhinterziehungsgeld, Betrugsgeld, Mafiagelder, Diktatorengelder und vor allem Blutgeld aus den ärmsten Ländern der Welt. Da sterben die Kinder, weil im Kongo die Halunken das Land plündern und es keine Investitionen gibt, keine Steuern bezahlt werden und so weiter, mit Hilfe der Schweizer Banken. Und heute ist die Schweiz das Land auf der Weltbankstatistik, Einkommen pro Kopf der Bevölkerung, das zweitreichste Land hinter Kuwait. Stellen Sie sich vor. Dank dem Blutgeld, dank dem Rohstoff, geplündertes Geld auf der ganzen Welt, dank dem schweizerischen Bankenbanditismus. Und den habe ich, weil ich ja im Parlament war, in der Außenpolitischen Kommission, die Dossiers gesehen habe, die da vertuscht und weitergeschoben wurde, habe ich das beschrieben mit ganz klaren Fallanalysen. Zum ersten im Buch «Die Schweiz über den Verdacht erhalten» und dann später «Die Schweiz wäscht weißer». Über die Drogenbaronen, so die Schweiz wäscht weißer, und dann hat das Imperium zurückgeschlagen und dann habe ich 9 Prozesse am Hals gehabt in 5 Ländern. Man kann eben klagen, wo das Buch, das Delikt ist begangen, wo das Buch verkauft wird. 9 Prozesse gehabt, habe die alle verloren.
Das heißt, das waren Leute, die in den Büchern erwähnt waren, also Finanziers, Großfinanziers,
natürlich,
Firmen,
ja, genau,
die haben sich gewehrt und gegen sie geklagt.
Und zwar doppelt geklagt. Zwerg wegen Diffamation, das ist nicht schlimm, also da wird man verurteilt wegen dem Strafrecht hinterrichtet Diffamation, der Kalumnie, der Verleumdung und so weiter. Aber dann kommen die Schadenersatzklagen, die zivilrechtlichen Klagen, und die sind dann total erdrückend und die haben mich komplett liquidiert, also finanziell. Ich habe nichts mehr, aber das ist auch kein Problem.
Bis heute?
Bis heute natürlich. Ich bin nur in einem Haus, aber das gehört meiner Frau. Ich habe also das, was ich auch mittrage, das gehört mir. Meine Konten sind gesperrt. Das heißt, mein Literaturagent eist da geldfrei, wenn ich ein Buch finanzieren muss und so weiter und so weiter. Aber es ist immer noch eine Waffe, der Prozess, auch wenn man ihn verliert. Weil er schafft gerade Transparenz. Die Halunken von der UBS oder von der Credit Suisse oder die Privatbankiers, die diese Männer des Halbdunkels, diese Schattenkönige, die müssen ja erscheinen, Antwort geben im Gerichtssaal. Und das schafft Transparenz und stärkt wiederum das kritische Gewissen und den Willen zu kämpfen bei anderen Menschen. Deshalb sage ich, ich habe zwar verloren, und wenn Leute sagen, ja, du hast ja deine Prozesse verloren, natürlich, aber es hat trotzdem genützt. Ich würde nicht sagen, ich würde es noch einmal tun, so ein Buch zu schreiben.
Das aber war Herr Ziegler, wenn
zu nervenaufreibend.
Wenn Sie die Prozesse verloren haben, dann könnte man natürlich auch sagen, Sie haben da ja nicht recht gehabt. Oder doch?
Doch, eben. Also jetzt. Wir haben ja keine Zeit, aber ich könnte das im Detail darstellen. Wenn ich Geld hätte, dann könnte ich heute in die Revision gehen. Und zwar bei praktisch allen diesen Prozessen. Und ich würde sie in der Revision gewinnen. Weil der Bankenbanditismus ist ja öffentlich geworden jetzt. Schweizer Grossbanken wurden in Amerika wegen organisierten Steuerbetrugs zu Milliardenbußen verurteilt.
Sie haben beispielsweise auch den Präsidenten von Mali, einen Kleptokraten, ja, genannt, stimmt, ja, haben dann 180.000 Franken Strafe bezahlt. Ja. Später ist der Mann dann zu Hause in Mali wegen Unterschlagung von Steuergeldern zu Tode verurteilt worden. Ja. Und da gibt es ja einige Fälle. Also natürlich, Sie haben in einigen Fällen tatsächlich recht
behalten. Entschuldigung, es tönt so arrogant. In allen Fällen, wenn es um den schweizerischen Bankenbanditismus geht, gibt es in der Schweiz, weil Schweizer oder in Schweiz über jeden Verdacht haben, keinen dargestellten Fall, der widerlegt worden wäre durch die Tatsachen. Die Geldsäcke aus Zürich sind noch immer Herren ganzer Regionen in dieser Welt. Astronomisch reich. Machen weiter mit dem Blutgeld, natürlich. Auch wenn man sagt, dass Bankgeheimnisse, automatischer Informationsaustausch. Wenn einer genug reich ist, um eine Offshore-Gesellschaft zu machen auf den Bahamas, entschwindet der jedem deutschen, französischen, englischen Steuerpfander. Und Herr Ziegler, die Großverdiener, die Reichen zahlen immer noch keine Steuer. Es gibt in München einen ganz großen Journalisten, die Obermeier, die Sebastian und der
von Freddy, der Süddeutschen Zeitung, der Süddeutschen, die Panama Papers aufgedeckt haben.
Die Panama Papers aufgedeckt. Die haben 6,5 Millionen E-Mails erhalten von einer anonymen Quelle aus der Anwaltskanzlei in Panama, die über 300.000 Offshore-Gesellschaften verwaltet für Steuerhinterzieher. Und haben festgestellt, dass allein Deutschland in einem Jahr 42 Milliarden Euro Steuergeld verloren hat. Die Gemeinschaft, der Fiskus. Und das geht weiter. Und wir zahlen Steuern und die Kassen sind leer und die Sozialwerke sind gefährdet und die Hilfsorganisationen, die internationalen, haben kein Geld mehr. Wegen diesen Halunken, die keine Steuern zahlen.
Herr Ziegler, dieser Kampf hat Sie ja finanziell ruiniert, aber der Kampf geht ja weiter und immerhin Anerkennung haben Sie gefunden. Sie sind im Jahr 2000 von der UNO zum Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung ernannt worden. Das heißt, da ging im Prinzip nochmal ein neuer Kampf los für Sie, und zwar sogar im Auftrag der großen Weltöffentlichkeit. Ja. In der UNO. Wie ist denn dazu gekommen, dass Sie da ernannt wurden?
Es war so, meine Bücher, zum Beispiel das letzte, Wie kommt der Hunger in die Welt, also das letzte damals, wurde übersetzt bei der New Press in Amerika, wurde gelesen. Kofi Annan kannte mich schon, der war 18 Jahre zuvor in Genf im Hochkommissariat für Flüchtlinge und so weiter. Das Buch wurde sehr gut kritisiert in den New York Times und so weiter. Und es wurde jemand gesucht, das ist ja die Ironie, der total neutral ist bei der UNO. Man darf nicht verhängt sein, mit in Abhängigkeit stehen zu irgendeiner Regierung, wenn man Sonderberichterstatter wird. Und darf auch selbst keine Mandate ausüben und so weiter. Ich war dann schon nicht mehr im Parlament und so weiter. Und dann hat der Generalsekretär da gesagt, da gibt es ja einen Schweizer Professor, der hat jetzt ein Buch über diese Thematik geschrieben. Ein Schweizer, der ist neutral, der wird ja schon das mit gemäßigter Vox machen und so weiter und so weiter. Und hat mir das Mandat, dann wurde ich gewählt vom Menschenrechtsrat auf Vorschlag des UNO-Generalsekretärs. Und habe dieses Amt ausgeübt. Ich sage immer ich, aber ich habe doch die Mitarbeiter und Mitarbeiter, die sind aus verschiedenen Staaten, die meisten von ihnen ausgezeichnet, haben sich unglaublich eingesetzt. Und da haben wir diese Mission gemacht und habe Situationsbericht nach Situationsbericht immer mit Empfehlungen gemacht. Und hier und wieder kamen die durch, meistens wurden die abgelehnt. Die mörderischen Strukturen bestehen immer noch. Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel. Grundnahrungsmittel sind Mais, Reis, Getreide. Die decken 75% des Weltkonsums ab. Das sind Börsenobjekte. Sie können bei der Deutschen Bank hier in München Reiszertifikate kaufen. Sie können investieren auf den steigenden Reispreis. Dann steigen die Preise für Grundnahrungsmittel, bringen astronomische Profite für die Großbanken und die Investoren.
Aber die Leute können es sich nicht mehr leisten.
Und die Leute in den Kanisterstädten in Sao Paulo, Manila und Dhaka, die jeden Tag mit ganz wenig Geld ihr tägliches Reis kaufen müssen, wenn die Preise explodieren, können sie nicht mehr leisten. Und zu Hause sterben dann noch mehr Kinder an Unterernährung, an Mangelernährung. Einige Banken haben das eingestellt. Aber generell wird die Börsenspekulation, die wütet weiter. In der Demokratie gibt es keine Ohnmacht. Das Grundgesetz gibt uns alle Waffen in der Hand, um diese mörderischen Strukturen zu brechen. Demokratisch, friedlich, mit unserem Aufstand als Bürger, mit unserem Aufstand als Bürger. Börsenspekulation, Bundesgesetz, morgen früh im Bundestag kann die durchgesetzt werden. Es ist verboten zu spekulieren auf Grundnahrungsmittel. Die sind Doppelpunkt Reis, Getreide und Mais. Und Millionen von Menschen wären in Monatsfrist wären gerettet.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Jean Ziegler gibt Antworten auf die Fragen der Enkel.
Ja, Herr Ziegler, Sie haben es schon erwähnt, Ihr neuestes Buch heißt »Was ist so schlimm am Kapitalismus?« und ist eine Streitschrift, zum einen und zum anderen ein abgedruckter Dialog mit einer Enkeltochter von Ihnen. Wie kam es denn zu diesem Buch?
Durch die Ständin, ich habe 5 Enkelkinder, ist eigentlich, und Sora ist das einzige Mädchen darunter. Kinder oder Halbwüchsige, die stellen die richtigen Fragen. Die stellen die richtigen Fragen, die kommen aus ihrer Existenz heraus, aus dem Identitätsbewusstsein. Die sind auch theoretisch überhaupt nicht vorgebildet und verbildet, sind unbarmherzig in ihrer Fragestellung. Ich bilde mir die auf ein pädagogisches Talent, Professor und so weiter viel ein. Aber immer wieder sagt die so, das verstehe ich nicht. Unklar, konfuse Antworten, die du gibst, erklär das besser. So ist das Buch entstanden. Und das habe ich niedergeschrieben. Diese Dialoge habe ich dann niedergeschrieben zu all den Themen, die sich herauskristallisiert haben in unseren Gesprächen. Und ich sage Ihnen, es ist effizient in der Lektüre, viel effizienter wahrscheinlich als ein soziologischer Essay. Der Dialog, Frage, Antwort, Punkt. Es ist auch sehr therapeutisch für mich. Mhm. Ich sage, was in den letzten Wochen geschehen ist. Ich bin in meiner Funktion im Menschenrechtsrat in der Jemen-Untersuchungskommission. Im Jemen seit 2013 tobt ein fürchterlicher Krieg. Saudi-Arabien, die Emirate gegen die Iraner. Ein fürchterlicher Krieg, Hungersnot, Choleraepidemie und so weiter. Wir können da nicht herein. Die UNO wird nicht zugelassen. Der Menschenrechtsrat wird nicht zugelassen. Was der Menschenrechtsrat tut in solchen Momenten, er nennt eine Untersuchungskommission und bereitet das Dossier vor für den Internationalen Strafgerichtshof, wenn dann einmal die Möglichkeit kommt, die Verbrecher, diese Massenmörder, auf welcher Seite sie auch sind, zu verhaften. Da haben wir also sogenannte Investigatoren, das sind Polizeibeamte aus Mitgliedstaaten, die verhören in den Flüchtlingslagern in Djibouti, in Khartoum, in Kairo und so weiter, verhören die Überlebenden, bezeugen akribisch, also wie das Polizeibeamte machen, die Verbrechen, die begangen worden sind. Und wir von der Untersuchungskommission erhalten diese Dossiers und müssen dann die Delikte qualifizieren, die dann der Generalstaatsanwalt des Strafgerichtshofes in Den Haag gebrauchen kann für die Prozesseröffnung,
wenn es
einmal so weit kommt. Eine Spitalbombardierung oder eine Massenfolterung oder eine Massenvergewaltigung, ist das ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ein Kriegsverbrechen und so weiter und so weiter. Das wird dann juristisch völkerrechtlich qualifiziert. Komme nach Hause, nächsten Morgen, nächsten Abend übrigens, in Russen. Ich wohne dort in keinem Weinbauerndorf, wunderschön, sieht man den Mont Blanc gerade vis-à-vis, dort, wo die Schweiz endlich zu Ende geht. Und da war ich mit drei meiner Enkelkinder zusammen. Und die haben mich gefragt, was hast du denn gemacht jetzt die letzten 9 Tage da in Djibouti und in Kairo? Und ich habe versucht, mühsam zu erklären, was ist Deliktsqualifikation völkerrechtlich und so weiter. Aber was nützt das, warum? Und die haben gelangweilt zugehört und dann die richtigen Fragen gestellt. Was wird gegen die Cholera gemacht, die tausende Kinder dahin rafft? Was tut die Welt dagegen? Eben nichts. Da muss ich mich erklären. Warum funktioniert die UNO? Da muss ich Erklärungen haben.
Wenn man in der Position ist wie Sie, das schon so lange beobachtet, was passiert auf der Welt, in den Funktionen, in denen Sie sind oder waren, als Parlamentarier, bei der UNO oder auch als Professor, und Sie sehen, da ist zum einen hier die Klimakatastrophe, zum anderen die Bürgerkriege in Jemen, in Syrien und so weiter, das Artensterben. Im Prinzip, egal wo Sie auf dem Schlauch den Daumen drauf drücken, um das Loch zu stopfen, geht an einer anderen Stelle, geht der Schlauch hoch. Was sorgt denn dafür, dass Sie nicht verzweifeln an dieser Welt?
Die Geschichte lernt uns, dass das Leben einen Sinn hat, dass die Geschichte einen Sinn hat. Die Menschwerdung des Menschen ist im Gang. Die Oppressionssysteme sind zusammengebrochen, eines nach dem anderen. Den Kapitalismus kann man nicht reformieren, humanisieren. Der zerstört den Planeten und die Menschen und muss zerstört werden, bevor er uns alle zerstört. Die Sklaverei, 350 Jahre, ein Weltorganisationssystem, ist zusammengebrochen. Das Kolonialsystem, das 80% des Planeten beherrscht hat, zusammengebrochen, verschwunden. Die Frauendiskrimination im 19. Jahrhundert hat es in Frankreich noch Philosophen gegeben, die sich gefragt haben, haben die Frauen eine Seele? Das Frauenstimmrecht wurde eingeführt in der Schweiz 1971. Stellen Sie sich das vor, bis 1971 hatte die Frau kein Recht zu wählen. Das ist ja unglaublich. Also meine Mutter und so weiter, ausgeschlossen. All das ist zusammengebrochen. Oppressionssysteme kann man nicht reformieren, humanisieren, man muss sie zerstören. Und der Kapitalismus ist das letzte dieser Oppressionssysteme, der Raubtierkapitalismus. Und bevor der die Welt, den Planeten, das haben Sie jetzt gesagt, beispielsweise die Ozeane, die Wälder, die Böden und so weiter, das Klima verwüstet, 62%, das ist eine Weltgesundheitsorganisation, Bericht vom Oktober 2018, 62% aller Krebsarten in Industrieländern kommen vom zerstörten Ökosystem oder von der industriellen Nahrung. Sind also vom Kapitalismus gemacht. 62% aller Krebsarten und die steigen. Also wenn wir den Kapitalismus nicht zerstören, zerstört er uns. Und wer seine Kinder liebt, muss diesen Kapitalismus zerstören.